Sie hören Kontrafunk aktuell. Wer aufmerksam die Nachrichten der vergangenen Wochen verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die bislang allgegenwärtige Buchstabenkombination SARS-CoV-2 durch die Abkürzung RSV abgelöst wurde. Jedenfalls gefühlt. Demnach grassiere diese Atemwegserkrankung besonders unter Kindern, was die Kinderkliniken der Republik in Bedrängnis gebracht habe, weswegen Maßnahmen ergriffen werden müssten und so weiter und so weiter. Die offiziellen Narrative, die einem irgendwie vertraut vorkommen, nur eben mit einer anderen Erkrankung. Wir wollen uns jetzt mal wieder hoffentlich etwas schlauer machen lassen von einem ausgewiesenen Fachmann für Kinderheilkunde und Kritiker offizieller Narrative und Maßnahmen. Herzlich willkommen, Steffen Raabe.
Lieber Herr Peter, ich grüße Sie und danke herzlich für die Einladung.
Sie sind seit 1996 Kinder- und Jugendarzt, praktizieren in München, haben sich einen Namen gemacht, weil Sie vehement gegen eine, wie Sie es nennen, Coronia, also eine Paranoia durch Corona ausgesprochen haben. Sie sind gegen mangelhafte, nicht evidenzbasierte Regierungsmaßnahmen, gegen eine Impfpflicht, insbesondere aber gegen eine Corona-Impfung für Kinder. Wenn Sie jetzt die Nachrichtenflut zu RSV-Erkrankungen lesen und hören, sind Sie da genauso alarmiert wie die Nachrichtenmacher, die diese Nachrichten produzieren?
Ich bin natürlich alarmiert, weil ich die Not in den Kinderkliniken tatsächlich mitbekomme als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Und auch in meiner Praxis sehe ich viele Kinder, die im Moment mit allen möglichen Atemwegsinfekten kämpfen. Nicht ganz ungewöhnlich um diese Jahreszeit, aber in der Häufung etwas schwerer, als wir es zumindest auch in den letzten beiden Jahren gekannt haben, wo natürlich aufgrund geschlossener Kindergärten, aufgrund geschlossener Schulen, aufgrund geschlossener Sportvereine und Spielplätze die Infektzahl der Kinder und die Zahl der Kinder, die unsere Hilfe gesucht haben, geringer war. Das Problem allerdings, was wir ja auch schon in den Kinderkliniken während der Coronaia gesehen haben, ist primär natürlich ein politisches. Wir haben einfach viel zu wenig Kapazitäten, um kranke Kinder in den saisonal ja immer wieder regelmäßig auftretenden, in Anführungszeichen, Krisenzeiten, Herbst und Winter zu versorgen. Und dieses Problem hat politisch einen Namen, der vertraut vorkommt, Lauterbach. Denn Herr Lauterbach war es, der schon vor vielen, vielen Jahren längst noch nicht Gesundheitsminister, sondern nur Berater der damaligen Gesundheitsministerin, das Fallpauschalenprinzip einführte. Und dieses führte zu einem massiven Abbau von Kapazitäten in Krankenhäusern für die Versorgung kranker Kinder, weil Kinder lohnen sich in diesem System nicht. Die Betten, die Stationen wurden abgebaut zugunsten lukrativerer medizinischer Maßnahmen.
Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einer, ich will es jetzt mal so nennen, späten Rache der gnadenlosen Kommerzialisierung des deutschen Gesundheitswesens zu tun?
Um Ihren Begriff aufzugreifen, lieber Herr Peter, wir haben es mit zwei späten Rachen zu tun. Wir haben es zum einen natürlich zu tun, genauso wie Sie völlig richtig sagen, mit der Rache unserer Kommerzialisierung des Gesundheitssystems, vor allen Dingen eben auch auf dem Rücken der Kinder mal wieder. Und wir haben es, und das ist eben halt die Schnittstelle, sage ich mal, zwischen Politik und Medizin, aber auch mit einer späten Rache der politischen Maßnahmen in der Coronaia zu tun. Denn die Kinder waren ja immer die Hauptzielgruppe dieser Maßnahmen, obwohl sie nie die Zielgruppe der Erkrankung waren. Kinder haben zu keinem Zeitpunkt während der Corona-Pandemie ein ernsthaftes Risiko in relevantem Maße für schwere Erkrankungen gehabt. Sie waren immer die, die das geringste Risiko von Erkrankungen hatten und immer die, die die höchste Bürde der Maßnahmen schultern mussten. Wie ich schon sagte, geschlossene Kitas, geschlossene Schulen und so weiter und so fort. Jeder Kinderarzt weiß, dass das kindliche Immunsystem den Kontakt mit, die Auseinandersetzung mit Krankheitserregern braucht und sucht in der Kita. Diese Infekte, die die Eltern manchmal an den Rand der Belastbarkeit bringen, ständig laufende Nase, ständig Husten, Schnupfen, Heiserkeit, gerade in den ersten Kita-Jahren, das ist, wenn Sie so wollen, ein Bootcamp fürs kindliche Immunsystem. Daran wächst es, daran reift es. Und das haben wir schlicht und ergreifend 2 Jahre lang ausgesetzt, indem wir die Kinder isoliert haben von ihren sozialen Umfeldern, von ihren Freunden und das kommt noch mit hinzu, die Kinder ja systematisch in Angst getrieben haben, mit Schuldgefühlen. Wenn du die Maske nicht trägst und dir die Hände nicht wäschst, dann bringst du deine Oma um. Letztendlich konfrontiert haben. Und auch das schwächt natürlich Immunsysteme. Und wir sehen jetzt einen Nachholeffekt dieser ausgesetzten Infekte bei geschwächten Immunsystemen. Und das betrifft auch RSV. Nicht nur, aber auch.
Ich gestehe, ich musste ja erst einmal nachschauen, nachsehen, was RSV überhaupt ist. und bedeutet. Haben wir es also, wenn ich Ihnen Ihre Argumentation folgen kann, tatsächlich mit etwas eigentlich Normalem zu tun, das aber durch bestimmte Umstände der letzten 2 Jahre ja doch wie eine Art größere Welle auf uns zukommt? Oder wie darf ich das einschätzen?
Lieber Herr Peter, das wissen wir doch gar nicht. Deutschland in vielen Bereichen im Moment etwas unglücklich gelaufen, ist auf jeden Fall in einem Weltmeister, nämlich im Schüren von Hysterien auf der Grundlage gefühlter Daten. Das war schon in der Corona-Pandemie so und ist bei RSV genau das Gleiche. Denn niemand in Deutschland, nicht mal in Europa, kann irgendwo sagen, ob die RSV-Zahlen jetzt wirklich belastbar höher liegen als in den Jahren vorher. Wir erfassen das nicht systematisch. Es gibt einzelne Versuche des Robert-Koch-Instituts über irgendwelche Praxiszusammenschlüsse, hier und da mal Abstriche zu zählen. Belastbare Daten, die uns wirklich klar sagen könnten, hier, wir wissen ganz genau, die RSV-Quote oder die Zahl der RSV-Fälle in diesem Jahr ist 200% höher als im Jahr 2017. Diese Daten suchen Sie vergebens. Und dennoch wird von der Welle gesprochen und dennoch wird Hysterie geschürt und dennoch werden Maßnahmen gefordert.
Haben Sie, ich befürchte, wir beide werden da nur spekulieren können drüber, aber haben Sie eine Idee, weil sich diese Frage ja dann aufdrängt, warum das so passiert? Ich meine, es sind ja eigentlich, setzt man voraus, dass das verantwortliche Politiker und Medizinfunktionäre sind. Warum tun die das?
Also, wenn wir die Grundursache dieses Problems maßgeblich in der Krankenhauspolitik suchen und die Pekuniarisierung des Krankenhaussystems der letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, dann liegt es auf der Hand, wie ich schon sagte. Nach einem fallpauschalen orientierten Krankenhaussystem lohnt Kindermedizin im Krankenhaus nicht. Da lohnen Hüftgelenksersatze und Thrombektomien bei Schlaganfall und alles, was der Dinge mehr sind. Herzkatheter vor allen Dingen gern und Operationen am Herzen, Stents, wo wir deutschen Weltmeister sind. Aber einfach nur kranke Kinder gesund pflegen in professionellem Setting mit einem hohen personellen Aufwand, das lohnt nicht. Und es kommt natürlich hinzu, was jetzt nicht nur den Kindersektor betrifft, dass wir ebenfalls jahrzehntelang den Pflegebereich in überhaupt keiner adäquaten Art und Weise wertgeschätzt haben und natürlich eine massive Personalknappheit sehen, auch im Kinderbereich. Von den verfügbaren Betten, die überhaupt noch in den Kinderkliniken, soweit es sie noch gibt, stehen, ist ja wiederum nur ein deutlich kleinerer Teil betreibbar, wie es im Klinikjargon immer so schön heißt, weil für die anderen Betten, die da leer rumstehen, fehlt schlicht und ergreifend die Kinderkrankenschwester, der Kinderkrankenpfleger, der sich liebevoll, hoffentlich nicht überlastet und voller Empathie um seine kleinen Patienten kümmert. Die gibt es nicht. Niemand will diesen Beruf mehr ergreifen, aus den verschiedensten Gründen, die allesamt politisch verantwortet sind.
Sie haben von der Hysterie gesprochen und wir wissen aus den Veröffentlichungen oder aus dem, was Sie bislang publiziert haben, was Sie bislang erklärt haben in Interviews, dass Sie sich vehement gegen eine Corona-Impfung für Kinder ausgesprochen haben, dass Sie sich beklagt haben, dass die Menschen verrückt gemacht werden, hysterisch gemacht werden. Erleben Sie das täglich auch in Ihrer Praxis, dass Sie Eltern, die ja verständlicherweise hochgradig besorgt sind um den Nachwuchs, dass Sie ihnen erstmal erklären müssen, kommt mal wieder runter?
Nun, bei der Corona-Impfung war es meiner Wahrnehmung nach von vornherein so, dass im Bereich speziell der Jugendlichen, und für die ist ja als einziges die Impfung auch in Deutschland in relevantem Maß umgesetzt worden, es im Wesentlichen der politisch inszenierte soziale Druck war, der die Jugendlichen zum Impfen gebracht hat. Nicht so sehr die Angst vor der schweren Erkrankung. Ich habe selber in meiner Praxis ja sporadisch Jugendliche geimpft, die wirklich so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, Rabe, wenn du mich jetzt nicht gegen Covid impfst, springe ich von der Brücke. Ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Ich bin zu Hause, ich mache Homeschooling, mein Sportverein ist zu, ich darf in keinen Club mehr. Ich darf überall nur noch hin, wenn ich geimpft bin, impf mich. Oder es ist alles ganz schrecklich. Es war also meiner Ansicht nach, gerade bei den Jugendlichen, meiner Erfahrung nach viel, viel stärker die Angst vor der sozialen Isolation, die die Jugendlichen in Anführungszeichen motiviert hat, sich impfen zu lassen, als die Angst vor der Erkrankung. Denn das war ja doch schon sehr, sehr früh klar, dass auch Jugendliche, selbst junge Erwachsene, ein wirklich marginales Risiko schwerer Verläufe bei Covid haben. Das ist doch nicht die Zielgruppe dieser Erkrankung gewesen und hätte eigentlich von Anfang an auch nicht die Zielgruppe einer Impfstrategie sein dürfen. Umso weniger, als wir von vornherein ja sehr, sehr klar wussten, dass eine relevante Herdenimmunität mit diesen Impfstoffen nicht zu erreichen sein würde.
Nun hat sich ja die Debatte und die Diskussion ganz grundsätzlich um das Impfen, um Impfpflicht und so weiter gedreht. Ich bin da immer im Zwiespalt gewesen. Ich bin Kind der DDR, bin in der DDR sozialisiert worden. Ich bin mit Impfungen aufgewachsen, habe die nicht nur nie in Frage gestellt, sondern auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Habe ich einfach nur Glück gehabt mit meinen Impfungen in meinen Jugendjahren und Kinderjahren in der DDR?
Nun, man darf ja eins nicht aus den Augen verlieren. Die allermeisten Kinder überstehen natürlich die allermeisten Impfungen unproblematisch, ohne große Probleme, zumindest bezüglich der Dinge, auf die wir schauen. Und wir schauen bei den Impfungen ja nur kurzfristig. Also, da gibt's dann mal einen roten Fleck am Bein, da gibt's dann mal eine Nachtfieber. Das war's in den meisten Fällen schon. Die langfristigen Auswirkungen von Impfungen sind ja schlicht und ergreifend nicht untersucht. Und wenn sie untersucht sind, dann bringen sie ganz spannende Ergebnisse, die jetzt auch ganz unmittelbar in die aktuelle Situation hineinspielen und auch in unser Interview. Schauen Sie, die Tatsache, dass wir in den ganzen letzten Jahren mehr an RSV-Fällen wahrscheinlich sehen, vor allen Dingen auch mehr bei kleinen Kindern, hat auch einen ganz einfachen, aber dann eben doch unerwarteten Grund, weil wir nämlich fast nur noch Masern geimpfte Mütter haben. Jetzt werden Sie stocken, weil das natürlich ein Hintergrundwissen ist, was kaum jemand letztendlich hat. Aber Masern und RSV-Viren gehören zu derselben Familie. Und schon vor vielen, vielen Jahren hat eine deutsche Forschergruppe herausgefunden, Mitglied davon war auch ein STIKO-Mitglied, dass Mütter, die in ihrer Kindheit Masern gehabt haben, ihren Kindern nach der Geburt oder vor der Geburt mitgeben, aber nach der Geburt einen schützenden Nestschutz vor RSV-Infektionen mitgeben, weil es da offensichtlich eine Kreuzimmunität gibt, die aber, und das ist das Besondere, nur entsteht, wenn die Mütter Masern gehabt haben. Masern geimpfte Mütter, und das ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich ein immer größerer Anteil geworden, weil wir sehen ja kaum noch Masernfälle, gerade auch bei jungen Frauen nicht mehr. Masern geimpfte Mütter geben diesen Nestschutz nicht weiter. Deren Kinder starten, wenn sie so wollen, ungeschützter gegen RSV in die Welt. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir sehr weit schauen müssen, wenn wir die Nebenwirkungen und die Auswirkungen von Impfungen und Impfprogrammen verstehen wollen. Und wenn wir damit natürlich auch die Risiken, die eine solche Impfstrategie mit sich bringt, auch verstehen und einschätzen wollen. Das muss man natürlich abwägen. Das führt die Masernimpfung nicht ad absurdum, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist ein klassisches Beispiel. Erstens für eine typische Langzeitfolge einer Masernimpfstrategie und ein klassisches Beispiel dafür, dass diese Impfungen viel mehr Dinge tun im einzelnen Kind, aber eben auch, ich sag mal, für die Gesamtbevölkerung und deren Immunität, als wir bei der Entwicklung eines Impfstoffs überhaupt nur ahnen können.
Wir waren im Gespräch mit dem Münchner Kinder- und Jugendarzt Stefan Raabe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Raabe.
Herr Peters, ich danke Ihnen für Ihre Fragen.